Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ja, ist das nicht wunderbar? Ein Sonntagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Wir sind natürlich live aus Norddeutschland. Fast hätte ich es vergessen. Es ist nur ein Gerücht. Aber die Schallplatte Mainzelmännchens Hitparade hat in den späten 80ern möglicherweise alles in unserem Gast ausgelöst. Wir haben einen Fotobeweis. Er hat tatsächlich in Popmusik seinen Doktor gemacht, füllt als Musikkabarettist und Musikforscher Hallen und Fernsehsendungen, schreibt Bücher und begeistert im Internet. Ihnen werden die Ohren aufgehen heute Abend. Bürgerlich heißt er Markus Hendrik, aber er ist Dr. Pop. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Vielen Dank für die Einladung.
Lieber Dr. Pop, jetzt hast du dein Sampleboard mitgebracht. Wir haben es eben gerade schon kurz gehört. Erklär mal im Grundsatz, um was geht es bei diesem Sampleboard?
Ja, es sind 64 Felder und da kann ich mir kurze Soundschnipsel ablegen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel nachstellen will, wie Depeche Mode in den 80er Jahren gearbeitet hat, dann habe ich hier diese Sounds, die damals selber gesampelt haben.
Master and Servant.
Ich glaube, das ist People, ne?
Ja, richtig. Ja.
Und dann kann ich das auch loopen. Und in meinen Live-Shows spiele ich dann auch mit den Keyboards die ganzen Synthi-Spuren drüber. Und das ist wirklich wunderbar, weil ich kann hier richtig eintauchen in Hitgeschichten. Hier etwas von 78. Roxanne.
Oh yeah.
Roxanne.
Ich liebe diesen Song, weil im Intro gibt es so einen vermeintlichen Fehler. Da hat sich aus Versehen Sting mit dem Hintern aufs Klavier gesetzt und so einen Akkord gespielt.
Ja.
Hast du es gehört?
Also, ja, da war doch mal ein bisschen.
Da ist es.
War was Komisches.
Genau, das ist so ein kakophonischer Klang gewesen.
Ja.
Und dann hat er einfach drüber gelacht. Und dann haben die das drin gelassen, obwohl das ein Fehler war. Und sowas kann ich beim Samplepad in meinen Shows dann quasi demonstrieren.
Super interessant, ja, was da alles rauskommen wird. Auch Thriller von Michael Jackson. Da gibt es eine Frog-Taste, die du nachher bemühen wirst, auf einem Synthesizer. Das ist ein ganz besonderes Gerät. Schauen wir uns nachher auch noch mal an. Aber zu diesem Sampleboard müssen wir noch sagen, das sieht jetzt aus wie 64 Felder.
Mhm.
Aber das sind mehr als 64 Felder, das sind nämlich 2000 Felder.
So viele man will. Also ich kann das durchskippen. Wir können es ja verraten. Hinter der Couch ist ein Computer versteckt.
Ja.
Und da kann ich mir ganz viele Samples draufpacken und dann kann ich so durchskippen. Und dann habe ich zum Beispiel hier was von Peter Gabriel.
Sledgehammer.
Genau. Sledgehammer.
Und dann spreche ich zum Beispiel über die Geschichte der Shakuhachi. Das ist nämlich dieses Instrument. Das ist aus dem 8. Jahrhundert aus Japan. Und das wurde in diesem Song hier genutzt. Und so verbinde ich das dann. Also in meiner Show spiele ich Samples ab und zeige die Originalinstrumente von damals.
Ich bin jetzt schon überwältigt. Aber noch überwältigter bin ich, da ich weiß, dass du ein Problem hast mit Farben.
Ja.
Du hast eine Rot-Grün-Schwäche oder Blau-Grün-Schwäche?
Es wäre schön, wenn es dabei bleiben würde. Nee, ich habe Schwierigkeiten, Farbverläufe zu erkennen. Also bei mir verschwimmt dann alles. Also ich habe auch eine Schwäche, zwischen Gelb und Grün zu unterscheiden. Und Rot und Braun. Also ich dürfte gewisse Berufe nicht ausführen, was auch besser so ist. Also ich dürfte kein Pilot werden. Das habe ich jetzt auch nicht mehr vor. Oder Elektrotechniker geht auch nicht so richtig. Oder wenn ich eine Bombe entschärfe, ist auch schlecht. Ne,
mit den ganzen Kabeln, ne?
Ja, aber hier merke ich mir das so ein bisschen mit Helligkeitsunterschieden und ich baue mir auch Gegensatzpaare. Also ich habe zum Beispiel hier Andrea Berg und hier ist Black Sabbath. Also das ist so auch eine Strategie, sehr unterschiedlich Sachen sich zu basteln. Und ich glaube, ich kann mir das auch merken, weil das alles mit Emotionen verbunden ist. Also wir merken uns ja Dinge ganz gut, wenn da Emotionen dahinter stecken. Und auf ein paar Samples freue ich mich und bei anderen denke ich auch lieber nicht.
Wie könnte eine entsprechende Wette bei Wetten das aussehen?
Ja, da müsste man sagen, mach mal Stopp und dann müsste ich irgendwie eine Koordinate erfahren.
Okay, machen wir jetzt. Machen wir jetzt.
Ja, dann mache ich wieder hier ein bisschen zurück.
So. Mal
hier.
Und jetzt soll ich sagen, kennst du die Seite alle?
Ja, naja, also ich bin mal ehrlich, ich habe es mir für die Sendung so ein bisschen vorbereitet. Deshalb jetzt, also würde ich mal darauf wetten, wenn du mir jetzt eine Koordinate sagst, müsste ich es finden.
Weil okay, wir gehen nach unten durch. A, B, C, D, E.
E ist hier dann.
1, 2, 3, 4, 5.
5, der hier.
Ja.
Das dürfte The Boxer von 68 sein.
Ja. Ja, ist es. Lass uns dabei bleiben.
Aber da gibt es auch eine tolle Geschichte zu. Dieser Schlagzeugsound hier. Den haben die mit einem Fahrstuhl produziert. Ist kein Scherz. Die haben das Schlagzeug damals 1968 vor einen Fahrstuhlschacht gestellt, den Fahrstuhl nach oben geschickt, ja, und dann haben die Reflexion von dem Schacht genutzt und haben so diesen Sound erzeugt 1968. Hammer, oder?
Dr. Popp, ich habe in deinem Buch Macht Musik, habe ich auch gelesen, dass es bestimmte Arten von Musik gibt, die Sportlern beim Training oder bei der Ausübung irgendwie helfen auf jeden Fall.
Ja, es gibt von der Sporthochschule Köln eine 2-zu-1-Regel als Empfehlung. Also man soll seine Lieblingsmusik nehmen und man kann auch mit dem Tempo der Musik sein eigenes Tempo beim Laufen mit bestimmen oder auch das nach vorne pushen. Aber man sollte nicht immer Musik einsetzen. Also die 2-zu-1-Regel bedeutet, wenn ich jetzt 2 Einheiten habe mit Musik, dann bei der nächsten Einheit einmal Musik weglassen. Also wenn ich Montag, Mittwoch mit Musik trainiere, dann am Freitag mal ruhig die Musik weglassen, weil es sonst einen Abnutzungseffekt gibt. Okay. Also die besten Ergebnisse sind, wenn ich sozusagen in einem Turnus von 2-zu-1 Musik einsetze beim Sport.
Haben wir schon wieder was gelernt.
Genau.
Dr. Popp heute Abend bei uns auf dem roten Sofa über deine Arbeit, über deine Auftritte. Jetzt erst Leonie Kampmeier.
Egal wo ich hingehe, ich werde erkannt. Frag mal warum, weil ich bin bekannt.
Und zwar bekannt als Dr. Popp, Wissenschaftler, Comedian und Musikexperte. Der Auftakt zur Musikbegeisterung, schon als Kind, der junge Markus. Und dank Studium von Detmold bis Liverpool wird er zum Doktor der Musik, der genau hinhört.
Gute Bands spielen da eher so Moll-Pentatoniken und auch wenige Töne, ja, also so richtig irgendwie so. Die Amigos machen aber Folgendes, die machen...
Er zelebriert die Macht der Musik und ihren Spaß. Wie Musik unser ganzes Leben prägen kann. Das erklärt der ausgezeichnete Dr. Popp.
Herzlichen Glückwunsch zum Kleinkunstpreis, der dir da gerade eben übergeben wurde.
Vielen Dank.
Ganz, ganz toll.
Ja, sehr gefreut.
Sag mal, ich habe ein schönes Bild von dir, habe ich vorhin schon angedeutet. Das mit der Hitparade der Mainzelmännchen. Schauen wir doch mal. Guck mal, da hast du das große Album in der Hand.
Oh ja.
Ich frage mich, wie aus dir... aus Markus Dr. Popp geworden ist.
Die Platte hatte sicher einen Einfluss darauf, aber ich glaube, einen größeren Einfluss hatte die erste Platte, die ich dann wirklich bekommen habe. Das war Bad von Michael Jackson.
Ja.
Meine Mutter hat es mir damals gekauft und ich habe die rauf und runter gehört. Und bis heute liebe ich Songs, die da drauf sind. Und das hat mich besonders geprägt. Aber diese Mainzelmännchen-Platte sicher auch.
Was war das für Musik, die bei euch zu Hause gelaufen ist? Also deine Eltern sind ja auch dann 70er, 60er, 70er Jahre Kinder.
Die haben sehr viel ABBA gehört. Ja. Und da muss ich zugeben, dass ich als Kind da nicht ganz so viel mit anfangen konnte. Das wirkte so ein bisschen kitschig auf mich. Aber irgendwann als Musikwissenschaftler habe ich mir mal ABBA näher angesehen und war total fasziniert, wie die aus vermeintlich einfachen Melodien grandiose Hymnen geschaffen haben. Und die ganzen Chorsätze waren brillant. Und die Art und Weise, wie das produziert wurde. Also ich habe mittlerweile einen riesen Respekt vor ABBA und auch ganz viel vor der Musik, die meine Eltern gehört haben. Die haben aber auch rockige Sachen gehört und Santana lief bei uns sehr oft.
Also, die haben aber auch Musik gemacht.
Die haben auch Musik gemacht, ne? Genau.
Die haben vergessen,
auch, ne? Über die Musik kennengelernt. Also mein Vater war Schlagzeuger und er hat sich auch sein erstes Schlagzeug selber gebaut. Er hat sich vom Sperrmüll alte Stühle besorgt, hat dann so Tüten drauf gespannt und seine erste Kickdrum war der Akkordeonkoffer von meinem Opa. Der konnte irgendwann nicht mehr Akkordeon spielen wegen einer Verletzung, hat aber als Andenken den Akkordeonkoffer behalten. Und dann hat mein Papa sich so ein Schlagzeug gebaut und er meinte irgendwann, diese Kickdrum, dieser Akkordeonkoffer, der klang so gut. Und dadurch hat er meine Mutter kennengelernt. Aber wenn ich das richtig zurückverfolge, ohne Akkordeonkoffer wäre ich nicht auf der Welt, sozusagen.
So?
Ja.
Also der Akkordeonkoffer als solcher?
Ja.
Hat schon Ehen gestiftet.
So kommt es fest. Nicht nur bei mir, glaube ich.
Und das Schöne ist, deine Eltern haben dein Talent offensichtlich auch früh erkannt, weil, ich sag mal so, viel Geld war nicht da, aber es musste reichen für ein Keyboard für den Jungen.
Ja, also meine Eltern sind Spätaussiedler, kamen ein bisschen später nach Deutschland und ich bin dann in Deutschland geboren. Und ich hatte Gott sei Dank so ein Gemeindezentrum um die Ecke, da konnte ich mal ein bisschen Klavier spielen und auch irgendwann durfte ich mich an die Orgel setzen, das war auch ganz witzig. Und dann wurde irgendwann so das erste Keyboard erspart, wenn man so will. Und das war dann irgendwann bei uns in der Familie und das war sehr wichtig für mich. Da habe ich einfach Spaß gehabt, an diesen Knöpfen herumzuspielen. Und also ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass wir Kindern aus einkommensschwachen Verhältnissen die Möglichkeit eröffnen, dass sie an Instrumente herankommen. Das kann ein ganzes Leben verändern. Und da haben wir gerade in Deutschland ein paar Probleme. Es werden in Deutschland jedes Jahr 3000 Klaviere verschrottet, weil man da keine Abnehmer für findet. Aber es gibt Millionen Kinder, die keinen Zugang zu Instrumenten haben. Und da muss sich was ändern in unserem Land.
Das ist eine ganz interessante Information.
Ja.
Ich denke, das greifen wir mal auf. Das finde ich eine ganz interessante Information. Also 3000 Klaviere werden verschrottet?
Da finden sich keine Abnehmer. Man sieht das ja auch bei Kleinanzeigen im Netz zu verschenken.
Und natürlich sind
auch manche ein bisschen ramponiert und nicht mehr so ordentlich. Aber die kann man irgendwie wieder restaurieren. Und
für irgendein Jugendzentrum zum Beispiel? Oder Familien, die das gerne haben?
Ja, deshalb auch mein Tipp, wenn jemand ein Klavier hat, was er loswerden will, ruhig mal beim Jugendzentrum anrufen. Vielleicht haben die ja Abnehmer dafür und so. Also ein Instrument zu verschenken, zu spenden, kann ein ganzes Leben zum Positiven verändern.
Und jetzt muss ich sagen, das mit dem Doktor, das stimmt tatsächlich. Du hast also Musikwissenschaften, du hast studiert, du hast wirklich alles Mögliche gemacht. Warst auch in England, in der
Liverpool.
In der Wiege der Beatles warst du auch und hast studiert. Mhm. In Paderborn hast du auch studiert.
Ja, das muss man dazu sagen. Also ich habe studiert in Liverpool, Manchester und Paderborn und Detmold. Aber das war eine wunderschöne Zeit in Ostwestfalen. Und dann irgendwann ging es an die Humboldt-Universität.
In Berlin.
Und also ich liebe einfach auch das Wissenschaftliche weiter zu erzählen. Und ich finde, in Deutschland haben wir auch so ein bisschen Nachholbedarf. Also wir sind ganz, ganz toll aufgestellt, was so die Geschichte von Bach und Beethoven anbetrifft, was ich auch toll finde. Aber wir müssen auch die Geschichten aus der populären Musik erzählen. Also Kraftwerk zum Beispiel. Mit diesen Klängen aus den 70ern und 80er Jahren.
Auf die Idee muss man erst mal kommen, das zu machen.
Ja, eben. Also das ist unfassbar. Die haben die ganze elektronische Musik beeinflusst, den ganzen Hip-Hop weltweit. Und ich finde, wir haben noch so ein bisschen Nachholbedarf in Deutschland, auch diese Geschichten aus der populären Musik weiterzuerzählen. Und der Musikrat warnt in Deutschland schon seit Jahren, die Wurzeln unserer Musikkultur drohen zu vertrocknen. Und dieser Warnung schließe ich mich an, weil Musikunterricht ist das Fach in Deutschland, was am meisten ausfällt. Und ich finde, das ist wirklich ein Skandal. Also ein kulturpolitischer Skandal. Ausfällt,
auch geschwänzt wird, dass man alles nicht vergessen.
Aber
ist ganz schnell, dass es mal hinten runterfällt.
Aber also gerade, wie gesagt, Kinder aus einkommensschwachen Familien haben sonst keinen Zugang zu Musik. Und wir wissen, dass Kinder besser in Mathe und Physik sind, wenn sie Musikunterricht haben. Wir wissen, dass an Schulen, wo Musik überhaupt noch unterrichtet wird, weniger Mobbing herrscht. Also wir müssen wirklich viel dafür tun, dass gerade in diesem Land mit dieser Musikgeschichte Musikunterricht wieder nach vorne kommt.
Und jetzt will ich dir mal was sagen. I will always love you.
Oh, das ist ja,
so. Das meine ich natürlich persönlich, logischerweise. Aber nebenbei möchte ich auch an Whitney Houston erinnern.
Ja.
Zu diesem Song, und da sind wir eben bei dieser Geschichte des Pops. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte, weil das ist eigentlich nicht der Song von Whitney Houston.
Genau, Dolly Parton, grandiose Komponistin, Sängerin, hat ihn geschrieben. Und dann gab es ein Angebot vom Management von Elvis Presley. Und eigentlich sollte Elvis das singen, sollte das covern. Und dann wollte aber immer das Management von Elvis ganz viel Geld haben. Und dann hieß es,
Die wollten die Rechte haben.
Und dann hat Dolly Parton gesagt, dann musst du aber 50% deine Rechte abgeben, weil es wird dann ein Hit, wenn Elvis das singt. Und dann hat die gesagt, nö, mach ich nicht, ist mein Lied. Da hat die Rechte zu 100% behalten und Whitney Houston 20 Jahre später hat das gesungen, hat das zu einem Welthit gemacht und Dolly Parton ist eine tolle Frau, die hat davon auch, glaube ich, Sozialwohnungen gekauft und hat dann irgendwann in so einem Fernsehbericht gesagt, hier, das hat alles Whitney Houston finanziert.
Whitney Houston hat es ersungen, ich habe es geschrieben und sie hat es ersungen.
Genau.
Hast du das da drauf?
Aber ich glaube, wir haben es alle im Ohr, ich finde es jetzt nicht
and
so schnell. Das spiele ich dann am Klavier in meiner Live-Show mit den Leuten an.
Ja.
Und zwar erst in der Dolly Parton-Version und dann der Whitney Houston-Version. Da müssen die Leute richtig Gas geben.
Und das Schöne ist, wir haben ja hier auch was aufgebaut. Das kannst du also gleich nochmal nachholen.
Ja.
Kannst du gleich nachholen.
Vielen Dank dafür.
So, pass auf. Der große Traum von Musik. Hanno Gröpper hat eine junge Frau aus dem Irak getroffen, deren Integration im Grunde eine Überschrift trägt. Schlager.
Und jede Stunde ohne dich.
Sie ist einen weiten Weg gegangen. Als Kind flieht Daria Kawa aus dem Irak nach Deutschland. Heute singt sie deutsche Schlager.
Ich habe etwas gefunden, womit ich das Gefühl habe, etwas gemeinsam zu haben mit den Deutschen. Das sind die Texte, das sind die Emotionen, weil Schlagermusik ja echte Geschichten aus dem Leben der Menschen auch erzählt.
Daria wird 1997 im Irak geboren. Sie hat eine glückliche Kindheit, doch ihr Vater wird als Kurde verfolgt. Über das Mittelmeer flieht die Familie nach Deutschland und fängt im Emsland noch einmal ganz von vorne an.
Es war auf einmal alles so fremd und man hat sich unwohl gefühlt und das hat einen doch geprägt. Auch wenn man irgendwann Freunde gefunden hat, war man immer noch anders. Es ist halt nicht die Heimat. Ja, also das, okay, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass ich jetzt weine, aber es hat doch schon was mit mir gemacht. Dass man nicht zu Hause war und dass alle ihre Freunde hatten. Und man war halt immer anders. Alle hatten Familie da und wir nicht.
Die Erinnerungen an ihre Flucht lassen Daria nicht los. Jahrelang kämpft sie mit Albträumen und Depressionen. Erst als sie ihre Gedanken aufschreibt, beginnt sie ihr Trauma zu verarbeiten. Auch mit Hilfe von Freunden und Psychologen.
Ich musste schreiben, um einfach mal ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Und ohne die Menschen, die wirklich dann auch gesagt haben, ich höre dir jetzt mal zu. Allein nur das Zuhören, dass ich reden durfte. Also vielen Dank, dass ihr mir einfach zuhört, dass ich reden darf, dass wir reden dürfen, dass wir das erzählen dürfen. Das war einfach ein Riesenpunkt. Und das ist der Grund, sage ich auch immer, warum Menschen wie ich überleben können. Dank Menschen, die Hand reichen.
Heute möchte sie etwas zurückgeben und anderen helfen. Über ihre Flucht und das Aufwachsen in zwei Kulturen schreibt sie ein Buch für Schüler und Schülerinnen. Damit will sie zeigen, dass miteinander alles möglich ist und aus der Fremde Heimat werden kann.
Ich liebe die deutsche Kultur. Wir haben Oktoberfeste mitgefeiert. Wir haben einfach ja auch eigentlich nur deutsche Freunde gehabt. Da waren kaum Flüchtlinge oder andere Migranten. Und ich glaube, das hat dann einen starken Einfluss darauf gehabt, dass ich mich auch sehr, sehr deutsch entwickelt habe. Und am allermeisten mag ich natürlich die deutsche, die plattdeutsche Sprache. Die Nachbarn kamen immer, na Daria, wie geht die da? Die so, ja, alles gut. Ich bin heller beste frei. Wie geht die da? Ja, schall ich dir was vertellen? Und immer dieses Plattpro. Und das hat mir immer am meisten gefallen.
Auf Schützenfesten verliebt sich die gelernte Industriekauffrau in die Schlagermusik. Im Januar erschien dann ihr erster eigener Song, ein Schlager mit deutlicher Botschaft.
Ein Stück vom Glück probieren. Sag mir, was hält uns auf? Wieder das Leben neu zu spüren.
Wenn Daria jetzt sagt, was hält uns auf, das Leben wieder neu zu spüren und sie lebt es auch noch vor, sie hat keine Angst, immer wieder was Neues zu starten und sich weiterzuentwickeln, dann sollte ich vielleicht auch mal mich trauen, weil vielleicht kann es mich ja auch glücklich machen. Also ich will den Menschen damit Mut machen. Ich will, dass sie sehen, wir sind alle irgendwo gleich, ähnlich, wir sind alle Menschen. Das wünsche ich mir.
Daria Kawa hat im deutschen Schlager ihre Stimme, ihre Lebensfreude gefunden.
Ja, was für eine sympathische junge Frau und musikalisch, zack. Was ist es, diese Musik, was bei der Musik diese Verbindung zwischen Menschen schafft? Wo Streit ausgeblendet wird, wo es einfach nur...
Ja, also es hat sehr viel mit Erinnerung zu tun. Es ist so, dass wir in der Regel zwischen dem 13. und 28. Lebensjahr ganz wichtige Assoziationen bei Musik aufbauen. Das ist oft eine unbeschwerte Zeit, wo wir uns vielleicht zum ersten Mal verlieben oder wichtige Freundschaften knüpfen. Und diese Musik nehmen wir dann ein Leben lang mit. Und die ist dann auch oft positiv assoziiert. Ja? Und wenn es uns mal nicht so gut geht, ist auch ein Tipp in meinem Buch, können wir gerade diese Musik aus dieser Zeit hören, weil die erinnert uns dann ein Stück weit, wer wir sind. Also dann sind wir wieder näher bei uns. Also Musik kann uns wirklich in die Vergangenheit zurückkatapultieren, aber auch aktuelle Musik kann uns auch nach vorne pushen, wenn sie uns gefällt. Man kann auch immer wieder was Neues entdecken.
Ja, man entdeckt ja auch Gemeinsamkeiten.
Exakt, ja. Man kann zusammen auch singen und das machen wir auch bald bei der Fußball-WM wieder im Fußballstadion. Und dann singen wir sowas hier. The White Stripes. Und das hat man schon im 19. Jahrhundert gesungen. Das ist nämlich ein bisschen der 5. Sinfonie von Bruckner entlehnt. Das geht da 5 Minuten so in der Symphonie.
Toll.
Also es ist relativ ähnlich wie bei The White Stripes. Also auch in der Klassik, man denkt auch so, na, man muss so ruhig sitzen im Konzert. Das haben wir jetzt so gelernt, aber im 19. Jahrhundert war richtig was los bei Konzerten. Da haben Leute laut gesungen. Es gibt auch den Begriff der Listomanie. 1840 kam der Begriff auf, weil bei der Listomanie war es so, da hat Liszt Klaviere zertrümmert. Frauen haben sich hingeworfen zu ihm, ja. Und er hat auch was verkauft, seine Locken. Also der hat als Merchandise seine Locken verkauft, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen.
Weil die Frauen, die wachsen ja nach.
Genau, die wachsen nach, aber irgendwann nicht genug. Dann hat er sich auf Tour einen zottligen Hund besorgt und hat die Locken vom Hund abgeschnitten. Und damit hat er unter anderem seine Tour finanziert. Das ist kein Scherz.
Ehrlich? Ja. Hast du alles so drauf?
Ich glaube, dass deswegen auch die Jakobs-Sisters mit diesen Pudeln immer herumgelaufen
sind. Ja, die haben das auch verkauft. Ja, das
bin ich davon auch, das aber hat, glaube ich, nicht so
gut. Bin ich sicher. Sag mal, wo wir das gerade gesehen haben, mit der Schlagersängerin aus dem Irak. So ein Schlager, es ist ja auch gerade Ballermann-Opening, ne? Also auf Mallorca. Also die Schlagersaison, die Partysaison fängt an mit einem großen Opening immer im Megapark. Was macht einen typischen Schlager aus? Kann man den so am Reißbrett konstruieren?
Naja, also der muss natürlich einen Ohrwurmcharakter haben. Und also das ist jetzt nicht die Musik, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Aber ich habe schon Respekt davor von den Leuten, die das produzieren. Klar. Weil es versuchen ja viele und nicht alle Songs setzen sich durch. Also es muss natürlich sehr catchy sein. Und dann muss man auch ab und zu vom Text her vielleicht so eine neue Wendung finden, die es vorher noch nicht so gab. Aber Schlager ist halt oft Eskapismus. Also man will einfach mal den Alltag vergessen. Und sowas brauchen wir auch als Musik.
Ja, muss man raus. Ne?
Ja,
muss man raus. Ich war sehr begeistert von der Neuen Deutschen Welle früher. Das weiß ich noch. Da gab es ja die bekannte Gruppe Trio.
Ja.
Mit da, da, da. Dum, 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 dum. Und das ist jetzt das Originalding, was
genau.
Die auch benutzt.
Das gilt ne? als der meistverkaufte Synthesizer der Musikgeschichte. Dieses kleine Keyboard, dieser kleine Synthesizer wurde über 1 Million Mal abgesetzt, auch wegen Da, Da, Da. Mhm. Das war nämlich eine riesige Werbung. Und wenn man jetzt hier auf Preset Rock 1 geht, es müsste hier sein. So, Achtung, ich muss mal einen Rhythmus. So. Da hat man's.
Ja, das war das.
Das ist der Sound.
Ich lieb dich nicht, du liebst
genau.
mich nicht.
Genau. Und dann als Musikwissenschaftler muss ich mir das mal genauer ansehen. Und das ist mir aufgefallen, es gibt hier einen kleinen Taschenrechner. Also die Firma Casio war sich damals nicht sicher, ob die das gut verkaufen können. Und darum haben die hier, siehst du die Zahlen?
Ja.
1, 2, 3. Da haben die so einen kleinen Taschenrechner eingebaut. Also jetzt kann ich hier machen 1 + 1 = 2. Ne? Und sowas hätte ich gerne Mathe-Abi gehabt. Ehrlich gesagt, so, wo ist die Lösung? Da, da, da. Da hätte ich Spaß dran.
Da, 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 da.
Ja, genau.
Das ist ja faszinierendes Gerät.
Genau. Ja, das ist eins von 35 Keyboards, die ich zu Hause habe.
Und du hast uns 2 mitgebracht.
Genau.
Nicht vergessen, I Will Always Love You, Whitney Houston, wollen wir darauf auch noch hören. Aber vorher werden wir uns hinter die Geheimnisse von Michael Jackson begeben. Es gibt einen Song, mit dem gehen wir jetzt rüber.
Okay.
Und dann wirst du etwas erzählen.
Dazu. Alles klar.
Komm her, dann gehen wir mal
rüber. Nehmen wir den noch mal.
So.
Thriller.
Wenn ich jetzt einen Moonwalk könnte.
Ja, dann müssen wir rückwärts gehen, glaube ich. So, ungefähr so.
Zack, so.
Und das gilt als das meistverkaufte Album der Musikgeschichte.
Thriller. Ist auch ein starkes Album.
Kann super Album. Und Michael Jackson hatte damals Toto als seine Studioband. Das muss man sich mal vorstellen. Die hatten schon Welthits wie Africa. Und die haben trotzdem an diesem Album mitgearbeitet. Auch sehr, sehr gern. Waren stolz drauf. Quincy Jones hat das produziert. Und bei Thriller, dem Song, den wir gerade gehört haben, haben die nach einem bestimmten Sound gesucht. Und dafür haben die ein Keyboard genommen, was eigentlich so ein Spielkeyboard ist fürs Wohnzimmer. Da sind so ein Bontempi-Orgel-Sounds drauf. Aber jetzt kommt's. Wenn ich auf Frog gehe, auf den Frosch-Sound und dann hier ein Cis spiele, dann haben wir den Original-Sound, der bei Thriller verwendet wurde.
Das müssen wir uns jetzt mal wirklich im Original mit anhören.
Ja.
Ich gehe rüber.
Bitte?
So, warte mal. Wir haben ja noch unser Sample-Board.
Genau, auf B8 bitte drücken.
B8?
Genau.
Haben wir den blauen hier?
Nee, einen rüber.
Einen rüber, ja. Dann hast du das verändert.
Einen rüber, genau.
So, Achtung und?
Mal. Genau.
Achtung.
Ja, dieser Sound hier. Das mache ich manchmal den ganzen Sonntag lang.
Mega.
Ja.
Wie du das gefunden hast?
Ja, das war ein Zufallstreffer. Dann wollte ich ein eigenes Keyboard davon haben. Da bin ich hin und zurück 800 Kilometer gefahren, um das jemand
abzubauen. Nur für dieses Ding?
Nur für diese Taste. Zweimal 400 Kilometer gefahren. Ja.
Das ist Leidenschaft.
Genau.
Die man dir irgendwie auch anmerkt,
ja,
muss ich ehrlicherweise sagen.
Gut.
Aber das ist auch ein Synthesizer, das ist der Synthesizer, das Keyboard, wo, sag ich mal, die meisten Hits aller Zeiten drauf standen oder gespielt wurden.
Ja, Yamaha DX7 war auch sehr, sehr wichtig, aber hier sind viele Sounds drauf, die, sag ich mal, vordergründig in Hits drin stecken. Da würde ich auch sagen, mit die meisten Hits. Michael Jackson hatte mit seinem Team fürs Bad-Album einen Prototypen davon bekommen und dann haben die hier den Sound von Man in the Mirror mitgemacht. Ne? Und dann hat man hier zum Beispiel so einen Sound, wo auch Klassik und Pop ganz gut zusammenkommen. Vielleicht kennst du das aus dem klassischen Konzert, wenn jemand seinen Bogen weglegt und dann nicht streicht, sondern zupft, entsteht dieser Pizzicato-Sound.
Ja.
Und den hat man dann genommen für Sail Away.
Sail Away, genau.
Genau. Oder was auch hier drin ist, ein wunderschöner Sound hier, Hungry Eyes. Könntest du da noch einen weiteren Knopf einmal drücken? A2 bräuchte ich einmal, bitte.
A2, ich eile.
Also,
A2 habe ich. Und?
Nee, ein bisschen noch. Da, ja, da, da,
genau. A2.
Ja, genau.
Eric Carmen.
Hungry Eyes. Auf deutsch-ungarische Augen. So. Und das Schöne ist, das ist so ein ganz typischer 80er-Jahre-Sound. Ne? Den hören wir aber auch ganz oft im Alltag, also im Supermarkt zum Beispiel. Kasse 3.
487 ja? Bitte auf die 17.
Genau. Also dieser 80-Sound, der ist auch im Alltag jeden Tag zu
hören. Jennifer Houston, Whitney Houston?
Whitney, du willst I Will Always Love You haben.
Ich will es einmal nur hören.
Wir müssen das mal zusammen singen. Ich weiß nicht, welchen Sound. Dann bleiben wir hier. Oh, ist ja fürchterlich, der Sound. Moment, ich hier, mal gucken, welchen ich hier nehme. Das ist übrigens hier Star Trek. Und ich wollte es ja nicht hören. Ne?
Unfassbare Welten.
Das, der Ding, Welttraum. Das Ding ist, der hat halt nicht so viele Sounds, wo man Akkorde spielen kann. Wir probieren es damit mal.
I will always love you. Will always love you.
Es geht übrigens gleich bei uns auch um Vorteile im Alter durch Musik. Vorher zeigt Ihnen aber noch Anna Lohmann, dass man nie zu alt für ein Instrument ist.
Das Surren seiner Diesellok aus der Baureihe V215. Bis vor ein paar Jahren die schönste Musik in Detlef Mahlmanns Ohren. Mit Leidenschaft prokelt der 70-Jährige aus Hannover an seinen Modellen herum. Doch sein großer Traum war eigentlich immer ein ganz anderer: Klavierspielen lernen. Im stressigen Berufsalltag war dafür nie Zeit. Der Zug zum Instrumentelernen abgefahren. Bis Detlef eines Morgens etwas in der Zeitung entdeckt.
Es war so eine kleine Anzeige. Gesucht wurden Probanden oder Probandinnen ab 65 für eine Studie Musik im Alter.
Die Studie des Instituts für Musikphysiologie der Musikhochschule Hannover will bei älteren Menschen ohne jegliche musikalische Vorerfahrung herausfinden, wie sich das Musizieren auf das Gehirn auswirkt. Anderthalb Jahre lang bekommen die Teilnehmenden einmal pro Woche Klavierunterricht und lernen unter anderem die Ode an die Freude.
Beethoven-Klassik, dann setzt man gleich Leute an, die mit null Erfahrung daran gehen. War schon spannend, aber ich fand das gut, wie sie es uns beigebracht haben, dass wir das auch so schön spielen können. Ich bin da immer richtig happy.
Ergebnisse der Studie? Klavierspielen im Alter verbessert das Hörvermögen und die Merkfähigkeit. MRT-Aufnahmen zeigen sogar, dass Hirnmasse aufgebaut wird, zum Beispiel im motorischen Kortex. Zu Deutsch, mehr Geschicklichkeit mit den Fingern. Insgesamt verbessern sich die kognitiven Fähigkeiten und damit auch die Lebenszufriedenheit. Das ist auch Detlefs Frau Ulrike aufgefallen.
Wenn er am Klavier sitzt, ist er einfach in einer anderen Welt und total entspannt und ja, einfach glücklich.
Nur logisch, dass Detlef nach der Studie weitermacht. Er spielt seitdem mindestens einmal am Tag. Nun hat er sich ein ganz bestimmtes Lied vorgenommen. Für mich soll's rote Rosen regnen, von Hildegard Knef.
Soll ich's mal vorspielen? Allein dieser Anfang, das find ich gut bei solchen Liedern.
Das Stück ist allerdings viel kniffliger als gedacht.
Das ist dann die Schwierigkeit, ne? Dass man das auch im Takt ja auch, den muss man ja auch halten, dass man das auch noch umsetzt. Aber dafür hat man ja eine Klavierlehrerin, ne?
Hallo, hey. Detlef.
Hallo.
Na? Ältere Schüler wie Detlef haben oft sogar einen Vorteil gegenüber Jüngeren, findet Clara Graf.
Bei erwachsenen Schülern habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass die dann wirklich aus intrinsischer Motivation auch dabei sind und nicht, weil das vielleicht Eltern wollen, Detlef will Klavier lernen und deswegen nimmt er Unterricht und deswegen steht er auch voll dahinter und übt.
Ich will groß sein, will froh sein.
Heute hat die Musikpädagogik-Studentin eine besondere Überraschung für Detlef. Sie nimmt ihn mit an die Musikhochschule Hannover und zeigt ihm einen echten Steinway & Sons Flügel. In nun 7 Jahren Klavierspielens hat sich Detlef natürlich schon oft verspielt. Ärgert sich aber immer noch, wenn er einen Fehler macht.
Nee, das war falsch. Soll ja eigentlich sein, das sagt ja Clara auch, weiterspielen und dann irgendwann richtet sich das wieder. Aber wofür man mal gefallen ist oder so, also ist egal in welcher Situation, dann sollte man aufstehen und weitermachen.
Und so übt er weiter, bis er irgendwann alleine rote Rosen regnen lassen kann. Vielleicht ja sogar mal vor Publikum.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin fast ein bisschen neidisch, weil toll. Hat er einfach mal Klavier spielen gelernt. Das finde ich mega. Was passiert da in einem Menschen, auch mit der Gesundheit, wenn man ein Musikinstrument lernt?
Also bei Klavierspielen wissen wir, dass sich die linke und rechte Gehirnhälfte besser miteinander verknüpft, ja, und die Koordinationsfähigkeiten werden besser. Es gab eine Untersuchung in England, da hat man 70- bis 80-jährigen Klavierunterricht spendiert und dann kam bei raus, dass die ein halbes Jahr später alle besser rückwärts einparken konnten. Also es hat geholfen im Alltag. Ja, das gilt aber für jedes Lebensalter. Aber wenn man das Gefühl hat, ja, man wird vielleicht manchmal so ein bisschen unkonzentriert oder hat auch Gedächtnisschwierigkeiten, dann kann uns Musik unglaublich gut helfen, dass wir den Geist wieder beleben. In jedem Alter. Aber besonders im fortgeschrittenen Alter.
Und ich meine auch gelesen zu haben, es gibt zum Beispiel in England gibt es Tanzkurse, das hängt ja auch mit Musik zusammen, logischerweise. Gibt es Tanzkurse auf Rezept?
Ja. Man hat festgestellt, dass in England viele Menschen an Einsamkeit leiden, was dann natürlich auch mit vielen Depressionsproblemen einhergeht. Und dann hat man irgendwann gesagt, wir müssen jetzt mal was tun, was außerhalb von Tabletten liegt oder so. Und dann hat man einfach gesagt, Tanzen tut gut. Ja, man lernt andere Leute kennen, man bewegt sich. Und es gibt jetzt auch in der Schweiz ein ähnliches Pilotprojekt in Zürich. Und da gibt es drei Varianten, was man da nehmen kann. Einmal Gartenarbeit, Tanzen auf Rezept oder man kann eine Schuldnerberatung wahrnehmen, was in der Schweiz eine gute Idee ist. Aber ich würde mir das auch wünschen, dass in Deutschland das möglich ist, über die Krankenkasse Musik noch viel mehr einzusetzen. Auch Musiktherapie wird wirklich sehr, sehr wenig nur gefördert von Krankenkassen. Aber die Effekte sind eindeutig. Man weiß, dass man auch nach Operationen Schmerzmittel reduzieren kann, wenn es aber die richtige Musik ist. Also ganz wichtig ist zu unterscheiden. Wir können Leute nicht einfach beschallen mit irgendeiner Musik, sondern man muss dann auf den Patienten, die Patientin eingehen, dass auch die richtige Musik ausgewählt wird.
Wie sind denn Kinder oder werden Kinder intelligenter, wenn sie schon im Babyalter mit Musik beschallt werden?
Also es gab seit den 90ern diese These, dass der Mozart-Effekt Kinder per se intelligenter macht. Das kann man.
Also Mozart-Effekt ist, glaube ich, schon im Bauch, ne? Das Mozart von außen anzuspielen.
Ja, wenn man die ganze Zeit irgendwie Mozart nimmt, das macht intelligent. Das ist so ein bisschen widerlegt worden, diese These. Man weiß aber, dass Kinder viel besser Sprachen lernen, wenn sie mit Musik in Kontakt kommen. Und genau, was du richtig ansprichst, schon im Mutterbauch nehmen wir Klänge wahr. So ab dem 5., 6. Monat haben wir angefangen, Rhythmen wahrzunehmen, und zwar den Herzschlag unserer Mutter. Da fängt eigentlich die Musik Prägung an. Und ich finde das so berührend, weil in der Regel ist der Herzschlag so zwischen 60 und 80 Schlägen pro Minute von der Mutter. Und das ist genau das Tempo von Musikballaden. Und es gibt halt die These, dass uns Balladen ein Stück weit in diesen friedlichen Urzustand zurückführen, wie wir ihn damals erlebt haben, Mutterbauch. Es sei denn, unsere Mutter war häufiger joggen, da muss man doch was von Scooter nehmen oder so. Und die wichtigste Stimme, die wir alle gehört haben, ist die Stimme unserer Mutter. Und ich habe fürs Buch eine Untersuchung gefunden, wo man Babys, die 1-2 Tage auf der Welt waren, getestet hat. Da hat das Krankenhauspersonal ein bisschen gesprochen, andere Leute. Die Babys haben sich aber immer zur Mutter hingedreht. Die haben die Stimme der Mutter erkannt. Das bedeutet aber, also es bedeutet wirklich, die Stimme unserer Mutter ist unsere absolute Lieblingsstimme. Es ändert sich aber irgendwann.
Toll. Ja. Es ist faszinierend, was man. Du hast es halt. Ja. Du hast es halt studiert
und richtig. Aber darum lieben wir als Stimmen. Also auch von Adele, Freddie Mercury, Stimmen sind was ganz Wichtiges, weil die bedeuten einfach, dass wir sozial miteinander verbunden sind.
Stichwort Freddie Mercury. Es gibt einen Song von Queen.
Ja.
Der soll ganz besonders helfen, wenn man vielleicht positiven Input braucht.
Ja, genau. Das ist Don't Stop Me Now. Dieser Song wird einem sofort Energie verleihen.
Und zwar an dieser Stelle. Nee, nicht an dieser Stelle. Nee, an der nicht, sondern wenn er wirklich sagt, don't stop me now.
Ich finde, der ganze Song funktioniert. Also ja. Das war eine Studie in Holland und da hat man auch Kindern das vorgespielt, die den Song gar nicht kannten. Und sofort hat dieser Song auch bei Kindern gut funktioniert. Und das ist halt das Universelle an der Musik. Darum bin ich so ein bisschen vorsichtig bei dem Mozart-Effekt. Man weiß auch, dass Beatles-Melodien Kindern gut tun. Ja? Also es gibt verschiedene Musiken, die wir positiv einsetzen.
Ja, wahrscheinlich einfach Rhythmus ist es. Rhythmus ist es.
Es ist die Mischung. Der Sound, es muss irgendwie richtig stimmen. Mhm. Und die E-Gitarrenseiten von Brian May kommen übrigens auch aus Deutschland. Kleiner Fun-Fact, die werden seit 40 Jahren in Bayern und in Sachsen hergestellt. Also da steckt auch deutsche Ingenieurkunst dahinter.
Deswegen klingen sie so gut. Deswegen klingen sie so gut. Zum Jazz hast du auch übrigens eine Geschichte zu liefern. Bis dahin schauen wir uns mit Andreas Moll eine der größten Musikmessen Europas an. Mit der Fragestellung, wie viel Pop steckt im Jazz? Ja, gute Frage.
Ungewöhnliche Klänge von der Bremer Jazzerin Johanna Borchardt und dem kanadischen Kontrabassisten Miles Perkins. Johanna Borchardt ist ein Star der Jazzszene.
Wir vereinen dieses Songwriting mit Improvisation. Also alle unsere
neue Musik kommt drin vor, Klassik kommt drin vor, Pop kommt drin vor, Jazz kommt drin vor. Von allem irgendwie kommt was drin vor.
Die Jubiläums-Jazz-Ahead zum 20. Mal in Bremen. Angefangen 2006 als Branchentreffen, inzwischen eine der größten Musikmessen Europas.
It's a really great.
Es ist eine großartige Ressource für Musiker und alle Beteiligten in der Jazzwelt.
Es ist der Ort hier in Europa für Jazz. Alle sind hier.
Ein Riesenkoffer voller Konzerte, voller Überraschungen. 160 sind es tatsächlich an diesem Wahnsinnswochenende.
Polnischer Punk-Jazz. Die Jazz Ahead macht diese Musik immer jünger und populärer. Es gibt aber auch ruhige, klassische Klänge aus dem diesjährigen Partnerland Schweden im St. Petri-Dom.
Jazz kann auch Funk und Techno und R&B, Soul und Blues-Elemente, es kann alles sein, natürlich.
Auch Emo-Pop, wie beim Quintett Rays of Light um Trompeter Richard Koch. Der Österreicher ist big in der Berliner Jazzszene und macht Musik mit vielen Stars.
Durch meine Erfahrung mit Peter Fox, Nils Frahm und auch den Beatsteaks ist einfach natürlich bei mir die Show mit drin und die Freude, auch auf großen Bühnen zu spielen.
Melancholisch, mitreißend, traurig und schön. Und dann gibt's noch die große Club Night. Rein ins Nachtleben. Ganz Bremen wird zur Bühne. Diese Musiker sind gerade angereist aus Togo. Da 40 Grad Sonnenschein. Hier spielt Voodoo-Drummer Cosima Woon mit seiner Band bei 6 Grad Open Air. Dass ganz Bremen von der Jazz Ahead profitiert, davon kann die Bremer Star-Jazzerin Johanna Borchert ein Lied singen.
Die Bremer können nicht genug davon kriegen, würde ich mal sagen. Ein Festival macht ja immer, zieht Aufmerksamkeit auf sich und dann hören vielleicht auch mal Leute Musik, Jazz, die sonst nicht hingehen würden.
So bringt die Jazz Ahead seit 20 Jahren immer mehr Glitzer und Glamour, nicht nur nach Bremen.
Was für eine coole, coole Messe, kann ich nicht anders sagen. Da sind uns beiden hier die Augen aufgegangen. Zum Jazz hast du auch eine gute Beziehung, weil Helge Schneider ist das eine Stichwort. Du hattest nämlich mal eine Grundschullehrerin, in der dann guten Grundschule, wie ich gelesen habe. Die war Managerin in den 80ern von Helge Schneider. Mhm. Du bist bei Helge auch mal im Vorprogramm aufgetreten und die Kinder haben so gemacht.
Ja, das war ganz toll.
Genau. Keith Jarrett hast du auch Beziehungen zu? Also ja, Jazz ist mega.
Genau, also Keith Jarrett hat die meistverkaufte Solo-Jazz-Platte der Welt produziert. Und da habe ich die Anekdote aufgeschrieben, wie es dazu gekommen ist. Ja, also ich mag auch sehr Geschichten aus dem Jazz. Da gibt es faszinierende Anekdoten.
Das ist eine Geschichte, die sparen wir uns für die Leserinnen und Leser auf.
Gerne.
Weil für Sie zu Hause habe ich noch einen kleinen Hinweis.
Euer Verein begeistert jüngere und ältere Menschen.
Verbindet Generationen.
Weil ihr rausgefunden habt, dass ihr zusammen viel stärker seid.
Und gemeinsam viel bewegen könnt.
Dann suchen wir genau euch.
Bewerbt euch bei Vereint im Norden.
Wir erzählen eure Geschichte.
Auf allen NDR-Kanälen. Für den ganzen Norden.
Und macht doch mit bei NDR Frag zum Thema Vereine im Norden.
Eure Meinung ist der Anfang von allem.
Bewerbt euch jetzt.
ndr.de/vereint. Wir freuen uns auf euch.
Es kann übrigens natürlich auch ein Musikverein sein, ein Schützenfest oder ein Schützenverein, wo Musik gemacht wird. Es muss nicht nur um Musik gehen, aber es kann selbstverständlich auch um Musik gehen. Musikunterricht, das liegt dir auch noch am Herzen.
Ja.
Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Mehr Musikunterricht, besserer Musikunterricht, weniger Mobbing an Schulen.
Ja.
Aber insgesamt, es muss einfach, da muss...
Uns muss klar werden, dass Musikunterricht oder Musikmachen an sich, auch in Bands und in Chorprojekten, demokratiestärkend ist. Weil wenn wir zusammen Musik machen, müssen wir einen gemeinsamen Takt finden, man muss aufeinander hören. Ja? Und das sind alles Kompetenzen, die wir auch in einer starken Demokratie brauchen. Und ich möchte auch an der Stelle eine Lanze brechen für alle Menschen, die Musikunterricht da draußen machen. Also ich meine, ein Konzert vor 10.000 Leuten geben, kann einfach sein, wenn alle einen abfeiern. Aber morgens um 8 Montag eine Klasse mit Musik zu begeistern, ist gar nicht so einfach.
Ja, ja.
Ich bedanke mich bei allen, die das Woche für Woche hinbekommen. Und ich hoffe, dass das auch noch mehr gewertschätzt wird und dass wir kulturpolitisch da irgendwie vorankommen an der Stelle.
Gibt es einen Song für dich, der so aus wissenschaftlicher und persönlicher Sicht, also so ein Mix zwischen Wissenschaft und Emotion, der beste Song der Welt ist?
Ach, das ist schwer zu sagen, aber ich muss Man in the Mirror finde ich schon ganz, ganz toll.
Michael Jackson
habe ich als Kind gehört, aber dann habe ich als Wissenschaftler irgendwann so Sachen daran festgestellt, wie zum Beispiel, dass der eine Sound vom Roland D50 kommt oder dass es eine Stelle gibt, wo Michael Jackson Change singt, was im Englischen, also im Deutschen dann Wechsel heißt, ja, und auch Tonartwechsel. Und an der Stelle gibt es einen Tonartwechsel. Also ich könnte den Song noch 100 Mal hören und immer wieder finde ich da so kleine neue Details. Also bei diesem Song wird es mir nie langweilig.
Beat It von Michael Jackson würde ich so als einen der größten Songs sehen. Hast du zufällig auch, hast du was Interessantes
da? Da gibt es so eine tolle Geschichte. Hier ist das Demo. Das hat er im Wohnzimmer eingesungen mit einem Kassettenrekorder. Achtung. Und ich finde, ein Demo von Michael Jackson klingt besser als jedes zweite Lied, was gerade in den Charts ist. Das muss man ganz klar sagen. Also es ist wirklich ein grandioser Musiker.
Ja. In der, die Musik heute ist auch toll.
Ja.
Ist auch toll.
Gibt auch gute Sachen.
Große
auf
Künstler
und
so weiter. Und Musik ist ja auch im Auge des Betrachters. Geschmackssache. Ja.
Eben.
Ich danke dir, dass du da warst. Es war faszinierend, dir zuzuhören. Hat Spaß gemacht. Leg noch einen auf. Komm, leg noch einen auf. Irgendwas
fetzig. Okay, einfach.
Zack. Morgen ist unsere Betty hier. Und da gibt es Themen um ihren Urlaub. Tourismusexpertin Professor Kerstin Heuwinkel kommt nämlich aufs rote Sofa. Tanzen sind sie dabei. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen. Tanzen Sie in den Sonntagabend. Tschüss. Super.
Tschüss.
Sehr schön. Hat Spaß gemacht.
Danke.
Wirklich schön gemacht.
Danke.